Ja. Hallo, ihr Lieben. Da meine Gäste da, der Johannes und seine deine Tochter ist das, gell? Schön, dass ihr da seid. Die Estera hat die perfekte Überleitung zur Predigt geliefert, wie immer, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Das Thema meiner Predigt heute ist, ja, Jesus ist genug. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht Jesus und Punkt, Punkt, Punkt. In Jesus, mit Jesus haben wir so viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Wir brauchen wirklich nicht mehr. Genau, das ist das Thema heute. Wir machen weiter im Kolosserbrief. Wir fangen an jetzt mit dem zweiten Kapitel. Ah, Bibelstelle wird gleich kommen. Ja, genau, da steht's schon. Ja. Kolosserbrief, Kapitel 2, Abvers 1. Ich möchte allerdings, dass ihr wisst, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe gleichermaßen für euch wie für die Menschen in Laodicea. Und genauso kämpfe ich für alle anderen, die mich nicht persönlich kennengelernt haben. Es geht mir darum, ihnen im Herzen Mut zu machen. Dann können sie in Liebe zusammenhalten und in allem zu umfassender Einsicht gelangen. Denn sie sollen das Geheimnis Gottes erkennen, Jesus Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand in die Falle lockt. Brauchst du den Stick gut? Der ist da. Wo waren wir stehen geblieben? Damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Denn auch wenn ich körperlich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Ich sehe mit Freude, dass euer Leben gut geordnet und euer Glaube an Christus unerschütterlich ist. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben nach ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und hört nicht auf, Gott zu danken. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. In ihm ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Der steht als Oberhaupt über alle Mächte und Gewalten. Ist das nicht ein schöner Text? Wir kommen jetzt zum Kern des Briefes, warum Paulus diesen Brief an die Gemeinde dort, an die Kirche dort geschrieben hat. Es war nämlich so, Paulus hat den Eindruck gehabt, er musste eine klare Trennlinie ziehen. Eine Trennlinie zwischen dem, was er den Menschen, beziehungsweise der Epaphras war das, glaube ich, der die Gemeinde gegründet hat, und dem, was andere da jetzt hereintragen wollten. Da hat es nämlich dann Menschen gegeben, die haben gesagt, ja, Jesus gut und schön, aber was genau, da komme ich noch drauf, genau. Und es, so wie es ausschaut, war dieser Brief mehr eine Vorsichtsmaßnahme, wo Paulus einfach vorsorglich geschrieben hat, liebe Leute, ich habe gehört, da kommen Dinge auf euch zu, bitte achtet darauf, bitte lasst euch davon nicht durcheinander bringen, weil im Vers 5 schreibt er ja, ich sehe mit Freude, dass euer Leben gut geordnet und euer Glaube in Christus unerschütterlich ist. Und sein Herzenswunsch war es durch diesen Brief, dass das auch so bleibt, dass da nichts Ungesundes reinkommt. Genau, so viel zum Bibeltext. Ich möchte kurz eingehen auf den Kampf, von dem der Paulus hier spricht. Wir können den Kampf als Gebet für die Christen in diesen Städten verstehen. Im Epheserbrief schreibt der Paulus dazu, Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte herrschen. Genau. Und diesen geistlichen Kampf führen wir mit Gebet. Das Gebet ist unsere Waffe, mit dem wir diesen Kampf führen. Und mir ist ein Gedanke gekommen zum Gebet. Es gibt ja verschiedene Gebetsstile. Und ich weiß, gerade in charismatischen Geisten hält man viel auf den geistlichen Kampf, wo man dann die Mächte konfrontiert und so weiter. Ja. Und das ist nichts Schlechtes. Aber man muss dabei ein paar Dinge beachten. Und was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang ist, Mächte können ein Recht haben, hier zu sein, weil sie durch das Verhalten, durch Gedanken, durch alle möglichen Dinge von den Menschen eingeladen und willkommen geheißen wurden. Durch zerstörerische Muster, durch historische Altlasten und. Da gibt es viele Gründe, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Und dann haben diese Mächte Rechte, da zu sein. Die dürfen das. Und weil die Menschen wollen das. Die Menschen wollen, dass diese destruktiven Kräfte am Wirken sind. Wenn wir uns anschauen, die heutige Ausländerfeindlichkeit und die heutige Feindlichkeit gegenüber Armen, die man dann jetzt Sozialschmarotzer lernt, da stehen geistliche Mächte dahinter. Und die Menschen wollen ausländerfeindlich sein und die Menschen wollen egoistisch sein, also dürfen diese Mächte wirken. Und wir haben keine Chance, über den freien Willen anderer Menschen drüber zu beten. Das geht nicht. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo Jesus in seine Heimatstadt Nazareth gekommen ist und wo es ausdrücklich heißt, Jesus konnte dort nicht viele Wunder wirken. Na, warte, Moment. Jesus konnte dort keine Wunder wirken. Deshalb konnte er dort keine Wunder tun, er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und das heißt jetzt nicht, dass Jesus keine Vollmacht hatte. Natürlich hatte er die. Selbstverständlich, in ihm war Gott gegenwärtig. Er war Gott selbst in Menschengestalt, ja. Aber da hat es eine Grenze gegeben, die im freien Willen der Menschen lag und die ihn nicht als das anerkannt haben, was er ist. Nämlich Gottes Sohn. Für die war immer noch der Bub vom Josef, der Bautischler, einer von seinen fünf Brüdern. Ne? Und jetzt kommt er da daher auf einmal. Und er glaubt, dass er ist, sagt der gelernte Wiener. Ne? Was können wir dann tun? Also versteht's mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich sagen will, wir haben diese Autorität nicht. Natürlich haben wir sie, aber wir müssen sie richtig einsetzen. Das ist so, wie wenn ich einen bösen Geist von einer Person austreibe, die ihr Leben nicht ändern will. Ja? Dieser böse Geist muss gehen, weil er sich der Autorität Jesu weichen muss. Ja, der kann nicht anders. Ja, aber wenn diese Person nicht bereit ist, ihr Leben zu ändern, geht die bei der Tür raus und der böse Geist ist wieder da. Und so, was können wir dann tun? Was wir immer tun können, sind Fürbitte und Segensgebete. Wir können beten, dass die Menschen fähig werden, ihr Herz für Gott zu öffnen. Wir können beten, wir können die Menschen segnen, dass wir ihnen Gottes Segen auf sie herunterbitten. Ich kann das jetzt nicht besser erklären, ja. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Das sind ganz starke geistliche Waffen, die wir da in der Hand haben. Die stärkste Kraft im Universum ist die Liebe Gottes, ja. Und nicht irgendeine zerstörerische Macht, die alles kurz und klein schlägt. Also schauen wir da auch drauf, wie wir unsere Autorität einsetzen und dass wir sie auf kluge Weise einsetzen und so, dass es wirklich was bringt. Weil hilft uns nichts, ich vergleiche das so, wenn wir in den geistlichen Kampf gehen, ohne dass uns der Heilige Geist führt. Das ist so, wie wenn wir mit den verbundenen Augen mit dem Schwert um uns schlagen, dann bringt nichts. Der Gegner wird kurz auf die Seite hupfen und ist gleich wieder da, sobald wir uns wegdrehen. Genau. Und etwas, was mir noch ganz wichtig ist, bitte, wenn wir beten, ja, wenn der Heilige Geist uns sagt, geht's dorthin, betet's gegen diese Mächte, dann gehen wir hin und beten gegen diese Mächte, weil Gott uns das gesagt hat. Und wenn er uns das sagt, dann haben wir die Vollmacht von ihm bekommen, das zu tun. Natürlich tun wir das dann. Aber wir machen das nicht deswegen, weil das irgendein anderer großer Name in irgendeinem anderen Land zu irgendeiner anderen Zeit auch gemacht hat. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen auf den Heiligen Geist hören. Wir müssen auf seine Führung hören. Wir müssen machen, was der Heilige Geist uns sagt und nicht nachmachen, was der Heilige Geist anderen Menschen zu anderen Zeiten, an anderen Orten gesagt hat. Um unsere direkte Führung durch den Heiligen Geist geht es. Ja? Das war nur ein kurzer Exkurs zum Gebet und geistlichen Kampf. Ja? Wofür kämpft der Paulus? Der Paulus möchte, dass die Leute Mut haben, dass sie mutig sind, dass sie nicht niedergeschlagen, bedrückt und mutlos sind, weil das ist so wichtig. Jesus hat alles, den Sieg erkämpft für uns. Es gibt keinen Grund, mutlos zu sein, egal wie schwierig die Umstände sind, Jesus steht drüber. Ja. Er betet dafür, dass die Menschen in diesen beiden Kirchen in Liebe zusammenhalten, das ist so wichtig. Diese vorbehaltlose Liebe. Und ich weiß, da habe ich noch viel zum Lernen. Ja. Aber es macht nichts. Ich bitte Gott darum. Ich schaue, dass ich meine Zeit mit ihm verbringe. Ich schaue, dass ich Zeit in seiner Gegenwart verbringe und damit er an meinem Herz arbeiten kann und damit er mehr sichtbar wird. Ja. Und dass die Menschen zur umfassenden Erkenntnis von Jesus kommen, weil das der größte Schatz ist, den wir haben. Ja. Und warum kämpft der Paulus, weil er will, dass die Menschen sich nicht durch irgendwelche menschlichen Argumente, Theorien oder Philosophien in die Irre verführen lassen, dass da keine Verwirrung reinkommt, keine Spaltung, kein Streit und so weiter und so fort. Ja. Und weil er sich freut über das Gute, das da ist und weil er möchte, dass das bleibt. So viel zum Kampf, das war jetzt eher kurz. Wo viel mal viel wichtiger ist, ist, wir brauchen nicht mehr als Jesus, weil wir mit Jesus schon alles haben. Das ist im Ende, das ist das, wovon Paulus ab Vers 3 spricht. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das Geheimnis Gottes, von dem er im Vers 2 spricht, dass wir das Geheimnis Gottes erkennen. Da geht es um Gottes Plan, wie er die Menschen befreien will. Da geht es darum, wie er will, dass wir wieder in die Beziehung zu Gott hineinkommen. Das war verborgen bis Jesus. Die Menschen vor Jesus haben gelebt in der Hoffnung darauf, dass dieser Erlöser einmal kommen wird. Sie haben nicht gewusst, wann, nicht wie, nicht wer das sein wird. Aber sie haben gewusst und gehofft und darauf vertraut, dass das eines Tages so sein wird. Und in dieser Hoffnung haben sie gelebt. Und dieses Geheimnis, wer das ist, der uns mit Gott versöhnt, das ist jetzt sichtbar, das ist Jesus in der Person Jesus Christus. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und das ist so wichtig, dass uns klar ist, bei Jesus finden wir wirklich alles. Wenn da steht, in Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, dann heißt das, es sind alle Schätze in Jesus drinnen. Wir brauchen nicht noch irgendwelche extra Geschichten. In Jesus ist schon alles da. Ja. Jesus hat uns Gott vorgelebt. Er war für uns quasi Gott zum Angreifen, weil wir das brauchen als Menschen. Seit Jesus ist Gott kein ferner Gott mehr, sondern für jeden Menschen zugänglich. Ja. Und wenn wir uns entscheiden, seine Kinder zu sein, ja, dann haben wir seinen Heiligen Geist und sein Geist hilft uns, alles zu verstehen, Schritt für Schritt. Genau. Wir haben die Bibel, wovon wir überzeugt sind, dass wir die von Gott bekommen haben, dass Gott Menschen verwendet hat und da drin diesen Buch aufschreiben zu lassen, wer er ist und wie wir leben sollen und wie uns das Leben gelingen kann. Ja, das ist unser Maßstab. Und wir haben auch, und das ist auch kein unwesentlicher Punkt, wir haben auch einander in der Gemeinschaft, in der Gruppe, damit wir einander aufeinander schauen, einander ausbalancieren irgendwo. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und in der Gruppe kann sich das auf eine gute Weise ausgleichen, dass man nicht in irgendwelche ungesunden Extreme reinkippt. Da haben wir alles, was wir brauchen. Da braucht man wirklich nicht mehr. Richtet euer Leben nach ihm aus, schreibt der Paulus. Was meint er damit? Wie kann das ganz praktisch ausschauen? Für mich heißt das ganz praktisch das, was ich schon in meiner letzten Predigt gesagt habe. Jesus wünscht sich von mir, dass ich so lebe, dass andere Menschen, ich soll für andere Menschen Jesus zum Angreifen sein. Ja. Ich soll für andere Menschen Jesus sichtbar und begreifbar machen. Das ist das Ziel. Da wünsche ich Gott für jeden Einzelnen von uns, dass wir da hinkommen. Dass wir das leben. Und dass das ganz praktisch, dass das Teil unseres Alltags ist. Das ist so wichtig. Christsein spielt sich nicht am Samstagnachmittag ab, sondern vom Samstagabend bis Samstagmittag. Und nicht von Samstagmittag bis Samstagabend. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so wie im Essen. Dick wird man von dem, was man zwischen Neujahr und Weihnachten isst und nicht von dem zwischen Weihnachten und Neujahr. Und so ist es mit dem Christsein. Samstagabend bis Samstagmittag. Und nicht Samstagmittag bis Samstagabend. Und das heißt ganz praktisch, was hat Jesus gemacht? Mein Job ist es, den Auftrag von Jesus weiterzuleben. Was heißt das? Anderen Menschen von Jesus erzählen? Ihnen erzählen von Gott, ihnen erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Wir sollen Zeugen sein, ein Zeuge. Der Job eines Zeuge ist, wahrheitsgemäß über etwas zu berichten. Ja? Und wahrheitsgemäß berichten, das heißt, dass in meinem Fall, dass ich erzähle, wie Gott mein Leben total verändert hat, was er für einen völlig anderen Menschen aus mir gemacht hat, wie er mich geheilt und wiederhergestellt hat. Und natürlich auch, dass durch mich, dass ich Kranke heile, böse Geister austreibe und so weiter. Diese Wunder, dieses übernatürliche Wirken, das gehört dazu. In der Apostelgeschichte steht, dass Gott bestätigte die Botschaft durch die Zeichen und Wunder, die den Aposteln folgten. Das heißt, das gehört zusammen. Ja, so wie ich schon gesagt habe. Ohne das eine ist das andere unvollständig. Da fehlt was. Ja. Jesus soll unser Fundament sein. Gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Ja, da ist was ein wichtiger Punkt, der mir auch wichtig ist. Nicht? Wir sind ja, ich lege immer wieder Wert darauf, dass wir eine Vineyard-Kirche sehen und dass wir so unsere Besonderheiten haben. Ja, aber unser Fundament ist nicht der John Wimber. Unser Fundament ist Jesus Christus. John Wimber wurde von Gott verwendet, er war Gottes Werkzeug, weil Gott wollte eine Kirche, die ihren Glauben auf bestimmte Weise lebt, ins Leben rufen. Ja. Aber der Sinn und Zweck dieser Geschichte war nicht, dass alle vom John Wimber reden. Ja, ich erwähne ihn oft, ja, aber das ist nicht der Punkt. Er ist ein großes Vorbild für mich, ja. Aber er weist mich auf Jesus hin und er hilft mir zu verstehen, wie Jesus möchte, dass ich meine Beziehung zu ihm lebe. Darum geht's. Ja. Und unsere Besonderheiten dienen einzig und allein dazu, dass wir eine bestimmte Gruppe von Menschen am besten abholen und zu Jesus hinführen können. Und damit meine ich jetzt nicht eine bestimmte gesellschaftliche Schicht. Wir sind sozusagen für den Mittelstand zuständig, mittelständische Familien oder so, nein. Sondern es geht darum, dass wir quer über alle gesellschaftlichen Schichten eine bestimmte Art von Menschen ansprechen, die unsere Art, wie wir unsere Nachfolge leben, am besten abholt. Darum geht's. Ja. Und so ein paar Punkte, was das ist bei uns, ist eben unsere klare Ausrichtung auf die Bibel, dass wir sagen, das ist unser Maßstab. Wir glauben, dass die von Gott ist und nicht von Menschen. Und dass wir uns deswegen in allem danach richten wollen, so gut es uns gelingt. Unsere innige Nähe zu Jesus, diese herzliche Nähe zu Jesus, die bei uns in der Musik halt ihren besonderen Ausdruck findet, ja. Wo es nicht darum geht, dass da ein möglichst professionelles Team auf der Bühne steht, das bestmögliche Musik macht, sondern dass da auf der Bühne ein Team steht, das ganz nah bei Jesus ist und uns hilft, da mitzugehen und einzutauchen in seine Gegenwart. Das ist der Unterschied, ja. Ein Punkt, den ich auch sehr wichtig ist, ist unser bodenständiger und unkomplizierter Zugang zu den Dingen und auch und gerade, wenn es um übernatürliches Wirken geht, dass damit wir da kein großes Theater drumherum machen und nicht den riesen Hype, sondern nur sagen, ja, das gehört dazu. Natürlich freuen wir uns darüber, wenn Wunder passieren, aber es gibt dann keine Stars, die da vorne stehen und die dann die großen Wundertäter sind oder so, weil wir zutiefst überzeugt sind, dass jeder dasselbe tun kann wie Jesus. Ja? Und ja, die Talente sind unterschiedlich verteilt. Ich meine, mein Bild dafür ist, nicht jeder Mensch ist zum Weltklasse-Sprinter berufen, ja, aber jeder Mensch kann grundsätzlich laufen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Nicht jeder hat die Gabe der Evangelisation. Das sind dann die Leute, die setzen sich im Zug und die Personen fangen mit ihren Sitznachbarn zum Reden an und nach 10 Minuten gibt die ihr Leben Jesus, ja. Und das passiert denen dauernd. Das ist nicht bei jedem so. Das sind so 10-15%, die haben diese Gabe und das ist super. Aber ich als normaler Mensch kann trotzdem jedem von Jesus erzählen. So meine ich das, ja. Und das alles ordnet sich eben dem Ziel unter, dass Menschen Jesus erleben, dass sie ihn kennenlernen und ihr Leben in seine Hand legen. Darum geht's. Wir sollen fest im Glauben werden und da spielt das hinein, wovon der Andreas letzte Woche geredet hat, so über dieses Thema Leiden, das so in charismatischen Kreisen gern so ein bisschen auf die Seite geschoben wird. In anderen Kreisen wird das überbetont, in charismatischen Kreisen wird es ein bisschen unterbetont. Aber das Thema ist, Schwierigkeiten helfen uns fest und stabil zu werden. Schwierigkeiten und Härten und Herausforderungen stärken unsere Beziehung zu Jesus. Und ich habe einiges an Schwierigkeiten erlebt. Ich habe eine furchtbare Beziehung hinter mir. Das war, bevor ich in die Vineyard gekommen bin, die war Katastrophe. Das waren 5 wirklich harte Jahre. Ich war selber schuld. Ja, ich hätte auch Nein sagen können. Aber ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ja, dann habe ich ein schweres Burnout hinter mir und so. Und das waren alles heftige Lebenskrisen. Ja, das war nicht lustig. Aber Jesus ist mit mir an der Hand da mit durchgegangen. Ich war nie alleine in diesen Dingen. Jesus war immer da und Jesus hat die Dinge verwendet, um aus mir, und ich sage das bewusst so pathetisch, wirklich einen besseren Menschen zu machen. Es war so. Jesus hat das verwendet, um mich um vieles liebevoller, barmherziger, geduldiger, weniger selbstgerecht zu machen, ja. Und ich sage nicht, dass das jetzt alles weg ist bei mir und dass ich schon der Superheilige bin. Das stimmt nicht, aber es ist viel, viel besser, als bevor ich durch diese Dinge durchgegangen bin. Ja. Also diese Schwierigkeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel auch das Gebetsteam um Unterstützung gebeten, weil es bei uns in der Familie jetzt auch nicht einfach war. Ja. Und dann haben wir auch da ganz klar, ja, Gott lässt diese Dinge zu, weil er Dinge ans Licht bringen will, damit wir als Familie, als einzelne Menschen heil und ganz werden. Ja? Er verwendet das, er bringt Dinge ans Licht, damit wir dann da gezielt dafür beten können, uns gezielt Hilfe holen können und so weiter. Ja? Also das ist nicht immer, natürlich will der Feind uns kaputt machen, uns zerstören, uns verletzen und so weiter und so fort. Ja. Aber Gott hat uns versprochen, dass er diese Dinge alle umdrehen wird. Und das muss uns zum Besten dienen. Hört nicht auf, Gott zu danken. Ganz wichtig. Ich möchte noch auf die Falle zu reden kommen, von denen der Paulus im Vers 8 spricht. Gebt Acht, dass euch niemand in eine Falle lockt durch seine Philosophie oder durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Und ich habe mir gedacht, okay, was erzähle ich euch da jetzt? Und ich möchte jetzt bewusst nicht eine ganze Liste von falschen theologischen Lehrmeinungen oder sowas bringen. Ich finde es viel besser und viel sinnvoller euch ein bisschen was weiterzugeben, wovon ich glaube, so Kennzeichen falscher Lehren, Kennzeichen von Dingen, die uns abbringen vom Weg, die uns abbringen von Jesus. Das erste ist so ein Denken, wir gegen die. Ja, kennt ihr das? Wir, die Christen, gegen die böse Welt da draußen. Gegen die verdorbene böse Welt. Ja, die Welt ist verdorben. Ja, die Welt ist böse. Die Menschen ohne Gott leben, so wie Menschen ohne Gott leben. Ja. Und wenn uns das stört, dann ist es unser Job, ihnen von Jesus zu erzählen, damit sie erfahren, dass es einen besseren Weg gibt. Und nicht uns darüber aufzuregen, wie furchtbar die nicht alle sind. Es wird dann oft aber... Es ist noch was Wichtiges. Ja, da geht es um Sachen, die unter Christen passieren. Das ist nicht was von Paulus redet, dann nicht von Dingen, die von außen auf die Gemeinde zukommen, sondern von innerhalb den Kirchen, von Menschen, die innerhalb der Kirche plötzlich irgendwelche komischen Sachen erzählen. Ja. Und da gibt es eben so dieses Wir gegen die. Und oft in der Regel, wir, die Guten, sind daran, an irgendwelchen Kennzeichen zu erkennen. Da geht es meistens um irgendwelche Äußerlichkeiten. Da geht es nie um das, was sich da drinnen im Herz abspielt, ja. Weil sonst würde man sehr schnell spüren, dass da was nicht passt. Sondern immer um Sachen, die man leicht so Checklisten gibt es dann, wenn du das machst, wenn du so sprichst, wenn du diese Musik hörst oder bababa, dann bist du richtig, dann gehörst du zu uns. Wenn du dir den Prediger anhörst, dann gehörst du nicht zu uns, dann bist du puh. Ja, und dann ist dann oft noch so eine Opferhaltung. Wir sind so wenige gegen die vielen Bösen da draußen. Oh nein, aber wir sind David, wir werden gegen den Goliath bestehen und das streichelt das alte Ego so. Wenn ich sage, boah, ich bin so super, der Kleine, werde es ihnen zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist auch so ein bisschen so ein Elite-Denken. Was meine ich damit? So dieses Denken, und da klingelt jetzt bei vielen von euch wahrscheinlich gerade im Zusammenhang von Corona so dieses Wir wissen mehr als die. Wir sind nicht die dummen Lemminge, die alten nachtrotten und ins Verderben rennen. Wir wissen mehr. Wir haben mehr verstanden. Wir haben unsere geheimen Quellen. Die vielen bösen, die da draußen wollen das unterdrücken. Aber wir haben es verstanden und wir wissen mehr. Weil wir sind die Eingeweihten. Die da draußen haben keine Ahnung, aber wir, puh. Es ist auch so ein Schwarz-Weiß-Denken, ja. Da gibt's nur richtig und falsch. Das Leben ist, ja, es gibt Dinge, da gibt's nur ja oder nein. Entweder man geht mit Jesus oder man geht nicht mit Jesus. Da gibt's keinen Graubereich, das ist schon richtig, ja. Aber in vielen Bereichen des Lebens ist es nicht so einfach. Und Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und er bricht uns eine ernste Warnung zu, weil er sagt, mit demselben Maßstab, das ihr an die anderen legt, mit dem wird euch Gott messen. Und wenn ihr mit einem anderen unbarmherzig seid, dann wird das nicht gut für euch ausgehen. Weil wenn Gott euch so mit demselben Maßstab misst, mit dem ihr andere messt, dann schaut es nicht gut aus für euch, wenn da keine Barmherzigkeit ist. Ja. Aber das ist so dieses, entweder du machst es genauso wie wir oder du bist ein Irrlehrer oder du bist ein Fundamentalist oder religiös oder liberal. Sucht es euch aus, euer Lieblingsfeindbild, Schlagwort. Ja. Und oft ist da auch so ein verdammender Unterton dabei bei diesen Geschichten. So dieses, ja, wenn du das nicht machst, der Heilige Geist hat mir gezeigt und wenn du das nicht machst, dann wirst du und hin und her und was nicht alles. Ja, irgendwas Furchtbares wird dann passieren, ganz sicher. Und ich meine es ja noch gut, weil ich will dich ja nur warnen. Ja, da müssen wir aufpassen. Wenn Leute so reden, das ist meistens nicht gut. Das ist in der Regel nicht die Stimme vom Heiligen Geist. Es gibt aber auch eine andere Seite. Ich nenne das so pseudo-erweiternd. Ist das, habe ich mal so ausgedacht, das Wort. Tut mir leid, wenn Sie es blöd findet. Das sind dann die, die sagen, ja, das kann man heute nicht mehr so sehen. Das ist ja die Bibel, das haben ja Menschen geschrieben. Hallo? das ist doch heute, wissen wir das doch ganz viel besser. Und da gibt's auch Christen, die so denken. Ja. Oder dieses Schlagwort, ja, Gott ist doch ein Gott der Liebe, er kann doch Menschen nicht verdammen, er kann doch Menschen nicht verurteilen und, und. Ja, nur steht da ein völlig falsches Bild von Liebe dahinter, hinter diesen Dingen, ja. Und warum nenne ich das Pseudo erweitern? Weil Pseudo heißt falsch oder eigentlich nicht weiter. Das macht uns das Leben nicht weiter, diese Haltung. Weil diese sogenannte Befreiung, auf die sich diese Menschen berufen, die hat uns ja nicht mehr Freiheit gebracht. Ja, ich weiß, wie ich in die Volksschule gegangen bin, waren christliche Werte zusammenhalten, auf die Schwächeren achten, Nächstenliebe und so weiter, respektvoller Umgang miteinander, das war zu der Zeit noch viel tiefer verankert bei uns, als das heute der Fall ist. Ja. Und heute haben wir uns frei gemacht von den Fesseln der Religion. Als Gesellschaft sind wir nicht gesünder worden dadurch und uns geht es als Gesellschaft nicht besser. Und unser großes Problem ist, dass wir im Westen gerade in Wirklichkeit unheimlich ich-bezogen geworden sind. Wir drehen uns nur mehr um uns selber und gerade jetzt in Zeiten von Corona zahlen wir einen heftigen Preis dafür. Ich habe verglichen einmal so die Zahlen. Im Westen, wir sind eine individualistische Kultur, bei uns steht das Ich im Mittelpunkt. In Asien ist eine gemeinschaftliche Kultur, da steht die Gemeinschaft, da ist das Wohl der Gemeinschaft wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Ich habe mir angeschaut, Corona-Zahlen in Taiwan, dort waren die Maßnahmen nie ein Thema. Da wären die Leute nicht auf die Idee gekommen, gegen Masken zu produzieren. Hallo, Masken helfen, die Infektion einzudämmen, na, dann setze ich mir den blöden Fetzen doch auf. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Ja? Das wäre kein Thema, weil die anderen sind mir wichtiger. Mir ist es wichtiger, dass es der Gemeinschaft gut geht. Und bei uns wird demonstriert dagegen. Oh Gott, meine Freiheit wird mir genommen. In Taiwan haben sie im Herbst eine zweite Welle gehabt. Und Taiwan ist jetzt ein Extrembeispiel, ja. Da waren die schlimmste Zahl der täglichen Neuinfektionen war im 7-Tages-Schnitt im Herbst 24. Die Zahlen von gestern in Taiwan, tägliche Neuinfektionen im 7-Tages-Schnitt 3. Wisst ihr, was der 7-Tages-Schnitt in Österreich von gestern ist? 2865. Und ich will nicht sagen, dass es, wenn uns die Gemeinschaft und das Wohl der Gemeinschaft wichtiger wäre, dass es dann vielleicht nur 3 wären. Aber vielleicht wären wir dann bei 300 statt bei fast 3000. Weil wir nicht ständig nur auf uns schauen und das halt jetzt die Gummis zwicken und mal schlecht Luft kriegt. Die Leute auf der Covid-Intensivstation, die zwicken die Gummis auch, die kriegen auch schlecht Luft. Und die machen das aber trotzdem. Weil es ihnen nicht um ihr eigenes Wohlbefinden geht, sondern weil sie wissen, das sind Menschen, die brauchen meine Hilfe. Und denen muss ich helfen. Und deswegen halte ich das halt aus, die 8 Stunden, die meine Schicht dauert. Also da ist uns schon was verloren gegangen. Auch diese Fähigkeit oder die Bereitschaft, Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, um eines größeren Zieles willen, weil es da eine größere und wichtigere Sache gibt als mein persönliches Wohlbefinden. Ja, und da haben wir was verloren. Weil in Wahrheit ist, wird das Leben, wenn man uns gelingt, von uns selber wegzuschauen, wird die Welt so viel weiter, höher, heller, schöner und bunter. Glaubt mir, es ist wirklich so. Wenn ich weiß, wie das ist. Ich war früher so ich-bezogen, ja. Ich habe mir gedacht, ich bin so verletzt, ich habe das verdammte Recht darauf, ein Egoist zu sein. Weil mir so viel Schlimmes widerfahren, jetzt müssen sich gefälligst die anderen um mich kümmern. Wer bin ich, dass ich auf die anderen schaue? Ja, so war ich drauf früher. Und um wie viel besser geht's mir jetzt und wie viel mehr Lebensqualität habe ich jetzt, wo ich endlich frei geworden bin davon und nicht mehr so denken muss. Weil Jesus mich davon frei gemacht hat. Ja. Jesus ist unser Vorbild, was das betrifft. Es gibt die Bibelstelle, wo Jesus im Garten Gethsemane zu seinem Vater betet, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann erspar mir das, was da vor mir ist, steht, was mich da jetzt demnächst erwarten wird. diese entsetzlichen 24 Stunden Folter, Spott, geschlagen werden, niedergemacht werden und dann in stundenlanger Todeskampf elendiglich sterben, da oben am Kreuz nackt. Jesus hat kein Tüchlein um die Lenden gehabt, der ist nackt da oben gehängt. Und das war damals viel, viel furchtbarer als heute für die Menschen. Es war entsetzlich, diese Bloßstellung. Jesus ist uns da ein Vorbild, weil er hat auch gesagt, ja, ich will das nicht. Ich habe so eine Angst davor, ich gehe fast ein, aber ich möchte, dass dein Wille passiert. Und er hat es trotzdem gemacht, weil wir ihm so wichtig war, weil er nicht auf diese furchtbaren Stunden vor ihm geschaut hat, sondern weil er darüber hinausgeschaut hat, auf das, was er für uns erreichen kann dadurch. Auf das, was er hat auf uns geschaut und nicht auf sich selber. Er hat geschaut darauf, dass wir ihm so unglaublich wichtig sind. Seine Liebe zu uns war so groß, dass er das trotzdem gemacht hat. Obwohl es ihm alles andere als leicht gefallen ist. All diese Dinge, die ich euch gesagt habe, sowohl diese einengenden Dinge, dieses Schwarz-Weiß, dieses Wir gegen die, dieses, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, egal. Ja, Schwarz-Weiß, dieses Wir sind die Besseren und so weiter. Und das andere, das kann alles in einem wunderbar geistlichen Mäntelchen daherkommen, ja. Das ist ja nicht so, dass das so offensichtlich gleich ist, dass das falsch ist. Und da hat dann jede Seite ihre Totschlagargumente. Ich habe es eh schon gesagt, ne? Die einen sagen, du bist liberal, die anderen sagen, du bist der Fundamentalist. Die dritten sagen, die Übergeistlichen sagen, du bist so religiös. Die Verkopften sagen, du bist so emotional. Jede Seite hat also ihre Totschlagargumente. Und man sagt, ich habe recht und du, vergiss es, ja. Und alle berufen sich auf Dinge, die Gott ihnen gezeigt hat, weil ich habe das in der Bibel erkannt, das ist richtig, da gibt's diese und diese und diese Bibelstelle, schau selber nach. Und dann aber sehen sie aber, dass da ein paar andere Bibelstellen auch noch drinnen stehen in dem Buch, die das vielleicht in ein anderes Licht rücken, was sie sagen. Oder so in charismatischen Kreisen, ja, aber der Heilige Geist hat mir das ganz klar gezeigt. Ja, stimmt das mit dem, was in der Bibel drinnen steht, überein? Der Heilige Geist wird uns nichts sagen, was mit dem, was in der Bibel drinnen steht, nicht übereinstimmt. Und diese ganzen Sachen, das sind Dinge, die nicht von Gott kommen. Paulus schreibt, wer so redet und handelt, ist nicht von Gottes Geist geprägt. Die kommen fast immer von Menschen, die sich an ihren eigenen Verletzungen abarbeiten, die sich aus einer tiefen Unsicherheit heraus in Stolz flüchten und die auf diese Weise vom Feind benutzt werden, um der Kirche zu schaden. Die stiften dann Angst und Unsicherheit, die geben sich so einen übergeistlichen Anstrich. Und das kann wieder in zwei Richtungen gehen. Dieses Übergeistliche kann entweder sein, so ganz strenge Regeln und Vorschriften. Je strenger, umso besser, umso biblischer. Je weniger du darfst, umso biblischer bist du, ja. Oder durch besondere Offenbarungen, ja. Und in Wirklichkeit, und dann sagen sie, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, und in Wirklichkeit folgen sie nicht dem Heiligen Geist, sondern der Stimme ihrer verletzten Seele, weil sie die halt nicht auseinanderhalten können, weil sie nicht gelernt haben, die Stimmen zu unterscheiden. Und die haben alle gemeinsam die Packen der Botschaft von Jesus was oben drauf. In irgendeiner Form, ja. Und auch da gilt es wieder zu sagen, ja, es ist gut und schön, es ist super easy, ich kann jetzt sofort, vor allem würden mir einfallen, Leute, auf die ich mit dem Finger zeigen könnte und sagen, ja, der, was der gesagt hat und die, was die lernen und, kennen Sie das? Aber die Sache ist, die entscheidende Frage ist nicht, was machen die anderen falsch, die entscheidende Frage ist, was mache ich falsch? Wo habe ich für mich der Botschaft von Jesus was raufgepackt? Wo glaube ich, dass ich nur dann ein wahrer Christ bin oder dass ein wahrer Christ, der kann nur so sein. Wer das so lebt, na, das kann ja, na, da muss ein Problem sein. Der hat ein Problem. Jesus ja, aber nur wenn du dich so oder so anziehst, wenn du so oder so betest, da darfst du diese Musik hören, diese nicht. Glaub den bösen Mainstream-Medien nicht. Und wenn du nicht gegen den Gender-Wahnsinn kämpfst, wie, ja, das ist nicht gut, was die sagen, ja. Aber diese Verbissenheit ist auch nicht gut. Oder wenn du die falsche Partei wählst, ne? Die Grünen, die Bösen, die Zerstörer der Familie. Die ÖVP, die Bösen, die den Konzernen das Geld in den Rachen schmeißen. Und wer FPÖ wählt, das sind sowieso lauter Nazis, oder? Wissen wir doch. Ja, so einfach ist das leider nicht. Das sind alles Menschen und die haben alle ihre Gründe. Und alles hat ihre Art, seine Geschichte. Und wo ist meine Geschichte, warum ich es nötig habe, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, weil? Wo ist meine Geschichte, weil ich es nötig habe, auf die bösen Punkt zu schimpfen? Wo habe ich da Jesus, der Botschaft von Jesus noch was draufgepackt, damit ich mich abgrenzen kann, damit ich ein bisschen besser dastehen kann? Und ich weiß das ja, ich kenne das ja alles. Ich weiß doch, wie das ist. Ich kenne es ja von mir selber, wie es einem dann geht, weil man einfach unsicher ist. Weil man sich irgendwie wünscht, man möchte was Besonderes machen oder irgendwie so, ja. Und dann denkt man sich irgendwelche Sachen zusammen, um besser dazustehen, ja. Mir ist als Abschluss das Lied eingefallen, Jesus, du allein bist genug. Und darauf kommt Paulus am Ende dieses Abschnittes zurück. Ich habe die Estera gebeten, sie war so lieb, obwohl ich viel zu spät gekommen bin, das trotzdem zu machen. Danke, Estera. Dieses Lied sagt es eigentlich aus, Jesus, du allein bist genug. Jesus möchte uns den Frieden schenken. Jesus möchte uns Ruhe schenken. Jesus möchte uns Freiheit schenken von diesen ganzen Zusatzpaketen, die ich der Botschaft Jesus noch oben drauf gepackt habe. Ja. Ich habe kein Problem mit einem stinkenden Drogenabhängigen. Ja. Aber ich habe ein Problem mit jemandem, mit einem reichen Business-Typen im Anzug. Zum Beispiel, das ist mein Kampf, wo Jesus mich verändern muss. Ja. Kehren wir doch zurück zu Jesus alleine und schauen wir ein bisschen hinein, spüren wir ein bisschen hinein. Wo habe ich was raufgepackt? Wo sind meine Grenzen? Wo sind meine Geschichten, wo ich glaube, die? Wisst ihr, was ich meine? Wo ich glaube, dass ich besser bin irgendwie oder wo ich Menschen in Schubladen reinstecke. Ich habe einmal etwas gelesen, das mich extra sehr herausgefordert hat. Das Thema, wie stehen wir als Christen zum Thema Homosexualität, ist ein heißes Eisen unter den Christen. Und dann hat einer mal gesagt, ja, heißes Eisen schön und gut, aber wollen wir es zulassen, dass dieses Thema uns spaltet? So für mich, ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort darauf, ja, was jetzt richtig und was jetzt falsch ist. Ich weiß, ich habe eine Meinung zur Homosexualität, ja, natürlich. Aber das sind so Geschichten, wo ich mir denke, wen verdamme ich, warum? Über wen breche ich den Stab, warum? Der Norbert Hofer war im parlamentarischen Gebetsfrühstück, der ist evangelischer Christ. Ich lehne seine politischen Überzeugungen aus tiefstem Herzen ab. Ja, das ist meine persönliche politische Ansicht. Andere finden ihn gut. Ja. Aber steht es mir zu, ihm den Glauben abzusprechen? Steht es mir zu, nur weil ich politisch nicht mit ihm einverstanden bin, ihm abzusprechen, dass er ein Kind von Jesus ist? Das kann ich nicht machen. Und genauso irgendwelche Pfarrer, die homosexuelle Paare segnen. Mir steht es nicht zu, ihnen abzusprechen, dass sie mit ihrem Herzen Jesus nachfolgen. Das kann ich nicht. Ja. Ich kann sagen, dass ich das nicht richtig finde. Ja, natürlich. Aber ich kann denen nicht den Glauben absprechen. Das ist so die Herausforderung an mich, die diese Predigt für mich gebracht hat. Wo ich mir denke, ja, da hat Jesus an meinem Herz was zu tun, da hat er was zu arbeiten und ihr habt so eure eigenen persönlichen Geschichten. Aber ich möchte euch wirklich einladen und ich möchte jetzt in eine Zeit der Stille und des Gebets gehen, wo man einfach jeder für sich, und ich möchte jetzt nicht, dass wir darüber diskutieren, über Homosexualität, bitte lassen wir das, ja. Schau mal drauf, wo stehe ich, was ist mein Pinkel, dass ich Jesus abgeben sollte, wo hat Jesus mich jetzt angesprochen oder dich, und nehmen wir uns da Zeit. Gehen wir ins Gebet und lassen Jesus einmal wirken und fragen wir ihn, Jesus, was ist da? Wo fehlt's da bei mir? Und so bete, Heiliger Geist, dass du kommst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und ich bete, Heiliger Geist, dass du mit deiner Liebe kommst. Und ich bete, dass das jetzt kein Raum ist für Selbstverdammnis. Ich bete, dass da jetzt niemand reinkippt in negatives Denken über sich selber, weil da denke ich ja falsch oder da liege ich falsch. Und dass niemand von uns reinkippt in dieses zerstörerische, Heilige Geist. Ich bete, dass du mit deiner Liebe kommst. Mit deiner befreienden Liebe. Und dass du uns mit deiner befreienden Liebe berührst, damit wir die Last dieser falschen Dinge dir abgeben können. Jesus, ich bete, dass du uns ausfüllst mit deiner Liebe. Ich bete, dass du uns ausfüllst mit deiner Liebe, damit wir aufhören, auf Äußerlichkeiten zu schauen. Und dass wir den Blick wieder auf dich richten. Heiliger Geist, berühre uns mit deiner Liebe und Barmherzigkeit. Mach du uns frei. Mach du uns frei von diesen entsetzlichen Lasten. Jesus, es ist so anstrengend, so leben zu müssen. Es kostet so viel Kraft, so zu leben. Komm, Heiliger Geist. Erbarm dich unser. Erbarm dich meiner. Und ich danke dir, Herr, für deine unendlich große Liebe. Die größer ist als unsere Schuld. Die uns hinzieht zu dir. Zieh uns hin an dein Herz, Jesus. Damit wir dort heil werden und frei werden von diesen bedrückenden Dingen.